zur Predigt. Ich habe einen Predigttext ausgewählt aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Romans Chapter 1. Verse 18 bis, Entschuldigung, Römer 2, nee, Römer 1, 18 bis 25, Entschuldigung. 18 to 25, thank you, Joachim. Römer 1, 18 bis 25. Stell dir mal vor, du hast eine Krankheit. Du gehst zum Arzt und lässt diese Krankheit behandeln. Und der Arzt behandelt diese Krankheit, diese Symptome, was auch immer es ist. Wenn es ein guter Arzt ist, behandelt er aber nicht nur die Symptome, sondern er macht sich auf die Suche nach der Ursache für diese Krankheit. Wenn es jetzt nur einmal vorkommt, wird er es nicht machen. Aber wenn du mehrmals deswegen, wegen dieser Krankheit zu dem Arzt gehst, wird er, wenn er ein guter Arzt ist, sich auf die Suche machen. Er wird schauen, warum hast du solche Symptome? Warum bricht diese Krankheit bei dir aus, immer wieder aus? Und er geht an die Wurzel. Er geht nach hinten, er schaut nach hinten und guckt sich das genauer an. Und um herauszufinden, weswegen du krank wirst. Bei mir ist zum Beispiel eine Kleinigkeit. Ich habe immer wieder Stirnhöhlenentzündung oder Eiterung da oben, über, was hier, rechts. Rechte Seite hier oben. Und das ist deswegen, weil mein rechtes Nasenloch verkrümmt ist. Ich meine, Nase ist auch schief, deswegen gucke ich die Leute immer von vorne an, nicht von der Seite. Und da ist eine Verkrümmung und dann kommt zu wenig Luft rein, das verstopft und automatisch ist die Luftzirkulation nicht da und dann habe ich hier oben immer wieder Schwierigkeiten. Der Arzt hat zu mir gesagt, das müssen wir nur aufbohren und dann ist das durchlüftet und dann hätte ich diese Probleme nicht mehr, aber ich habe mich nie getraut, weil der Arzt bohrt und bei der Nase, habe ich lieber. Aber nur das, also eine Ursache, der Arzt hat das gleich rausgefunden, was man machen könnte. Jetzt leide ich schon 25 Jahre daran, ist mir lieber, als da einmal reinzubohren. Aber ein guter Arzt kann das. Und der Römerbrief im ersten Kapitel geht auch an die Ursache. Wir Menschen haben Sünde, sündigen. Und der Abschnitt hier, den ich euch vorlesen möchte, sagt, warum wir sündigen. Ich lese das mal vor. Also Römer 1, 18 bis 25, Romans Chapter 1, 18 to 25. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, so dass sie keine Entschuldigung haben, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere verwandelt. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Und haben sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben und das Geschöpf geehrt und ihm mehr gedient haben als dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Der Kernvers, die Kernaussage, die ich behandeln wollte heute Vormittag, ist Römer 1,20, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Gott kann an seinen Werken erkannt werden, wenn man ehrlich ist. Wenn du ansiehst die Berge, die Flüsse, die Seen, das Meer, den Kreislauf der Natur, wie alles ineinander greift, wie alles funktioniert. Das menschliche Herz, frag einen Kardiologen, was da für eine Leistung dahinter steckt. Das menschliche Gehirn, geh zum Neurologen und lass dir das erklären, welche Möglichkeiten dem menschlichen Gehirn gegeben sind. Oder das Auge des Menschen, welches Wunderwerk das ist. Es kann ein Schöpfer dahinter erkannt werden. In der Natur, wie alles ineinander greift, wie alles läuft. Es gibt ja in den USA diesen ganz großen Nationalpark Yellowstone, der Menschen haben da angefangen, 1800 irgendwann, das 900 Ranger, glaube ich, waren das, die freiwillig, ehrenamtlich das versucht haben zu schützen, sind immer mehr geworden. Und irgendwann ist man draufgekommen, man schießt die ganzen Wölfe ab, weil die bösen Wölfe fressen die armen Tiere, die Wapitis und so weiter, hat man die Wölfe abgeschossen. Dann haben sich die Wapitis vermehrt, immer mehr vermehrt, haben die ganzen Pflanzen gefressen. Es waren kaum noch Bäume da für die Biber, weil die alles geschält haben. So ein Wapiti ist ja so ein nordamerikanischer Hirsch, der dann durch seine Überpopulation dafür gesorgt hat, dass die Bäume und andere Pflanzen abgefressen wurden und abgestorben sind. Dadurch sind andere Arten ausgestorben. Dann hat man 1995 wieder begonnen, den Wolf dort anzusiedeln mit einer Population aus Kanada. Mittlerweile sind einige Rudel unterwegs, ungefähr 100 Wölfe im Yellowstone-Nationalpark. Die Population der Wapitis ist um die Hälfte zurückgegangen und die ganze Natur hat sich erholt. Warum ich das erzähle ist, der Mensch schafft sich eine Natur, so ein Nationalpark, greift ein in die Natur, denkt etwas Gutes zu tun, den bösen Wolf rauszuholen und bringt das Ganze in ein Ungleichgewicht. Denn Gott hat alles vollkommen gemacht. Er hat alles vollkommen geschaffen. Und der Mensch kann Gott erkennen, wenn er will. Denn der Mensch weiß von Gott. Das sagt auch ganz klar hier diese Stelle, Römer 1, 21. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt. Sie kannten Gott, der Fingerabdruck Gottes ist am Menschen zu erkennen. Er ist in der Natur zu erkennen. Wenn Menschen sich auf die Suche machen, können sie nicht leugnen, dass es einen Gott, einen Schöpfer dieser Welt und der Menschen und allem, was lebt und sich regt, gibt. Aber der Mensch will eben nicht. Noch eine Stelle habe ich im Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Ecclesiastics in English, chapter 3, verse 11, Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Ein kurzer Hinweis des Predigers. Er sagt hier, nur ein Auszug aus einem Vers. Er tut alles fein zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Und doch kann der Mensch das Werk, das Gott tut, nicht ergründen, weder der Anfang noch das Ende. Also die Ewigkeit ist dem Menschen ins Herz gelegt. Der Mensch weiß von der Ewigkeit. Der Mensch spürt das in sich. Jeder Mensch. Ich habe das oft erlebt, wenn man Menschen auf Gott anspricht, wenn man sie auf diese Schiene bringt. Jeder Mensch weiß automatisch, um was oder um wen es geht. Dass es im letzten Endes um Umkehr geht, um Abwendung von dem Leben hin zu einem anderen Leben. Und da liegt das Grundproblem. Die Ursünde des Menschen, die Hauptsünde, nämlich unabhängig sein zu wollen, frei von Gott sein zu wollen, sein eigener Gott sein zu wollen, sein eigener Herr, sein eigener Bestimmer sein zu wollen. Das ist die Ursünde, das ist ganz tief unten. Vor aller anderen Sünde ist genau das Unabhängigkeitsstreben des Menschen. Ich will selber Gott sein, das sich von Adam und Eva fortgesetzt hat bis zu uns durchgehend. Die menschliche Natur rebelliert gegen Gott. Sie will sich nicht vor Gott beugen. Unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Und in Wahrheit ist das Ganze dann nur eine Scheinselbstständigkeit. Denn, und das macht Vers 24 klar und deutlich, dass Gott die Menschen, die nicht bereit sind, sich ihm unterzuordnen, in die Begierden ihrer Herzen gegeben werden. Vers 24 nochmal, um das vorzulesen, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Das heißt, dann verweigerte Anbetung führt zu verkehrtem Götzendienst. Wenn ich nicht bereit bin, Gott anzubeten, kann ich nicht in eine neutrale Position zurückgehen. Der Mensch ist nicht in der Lage, neutral zu sein. Er glaubt, dass er das ist. Er glaubt, dass er selbstständig ist. Dass er das machen kann. Er kann es nicht. Es ist ein Druck da von der anderen Seite. Und der eine Vers macht das klar. Wenn du dich nicht beugst vor Gott, deinem Schöpfer, musst du dich beugen vor einem anderen. Er vertauscht die Wahrheit mit der Lüge und anstatt vor Gott kniet der Mensch dann vor den Dingen, vor den Geschöpfen und das führt zu Götzendienst. Ein Lehrsatz, den wir uns merken können, ist: verweigerter Gottesdienst führt zu verzweifeltem Götzendienst. Verweigerter Gottesdienst führt zu verzweifeltem, zu verkehrtem Götzendienst. Die Götzen, die wir uns bauen, Geld, Freiheit, Erfolg, der Fernseher, der Computer, deine Freizeit, was auch immer es ist, wovor du niederkniest, was du anbetest, ist eine Folge dessen, wenn man sich Gott nicht unterordnet. Weil in uns Menschen die Wahrheit, die Ewigkeit drinnen ist. Es ist in uns drinnen, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm das schuldig sind. Der Mensch ist Gott schuldig, ihn anzubeten. Das ist auch der Titel der Predigt. Die Pflicht des Menschen, Gott anzubeten. Das verlangt er von uns. Weil er uns so viel geschenkt hat, weil er uns Menschen alles gegeben hat, weil er uns zu Regenten seiner Schöpfung gemacht hat. Wir können alles kontrollieren, alles führen, was Gott geschaffen hat. Wir haben alles in unsere Hand bekommen. Dazu haben wir ein Wunderwerk an Körper, ein Wunderwerk an Dingen um uns herum. Manche haben ein fantastisches Gehirn, das sie nutzen können, um erfolgreich zu werden. Andere so ein Körper, dass sie vielleicht im Sport ganz gut sind oder in anderen Dingen. Gott gibt uns das alles. Und wir schulden ihm, wir als Menschen schulden ihm die Anbetung, dass wir ihn anbeten. Und wenn wir das verweigern, wenn wir Gottesdienst verweigern, dann führt das zu verzweifeltem Götzendienst. Und er gibt uns frei in die Begierden des eigenen Herzens. Auch wenn manche immer wieder sagen, du musst auf dein Herz hören. Aber unser Herz, das ist eine Grube, eine tiefe Grube, weil es nämlich auch die ganzen Begierden, die ganzen selbstsüchtigen Begierden in uns drinnen sind. Natürlich sind die Leidenschaften in uns drinnen, ja? Die Leidenschaft, leidenschaftlich ein Musikinstrument zu spielen, das ist ja eine wunderbare Sache. Oder leidenschaftlich etwas anderes zu machen, das ist auch in unserem Herzen und das ist gut. Aber das Herz ist auch diese Grube an Begierden, was wir alles machen möchten, was wir uns kaufen möchten, was wir uns Gutes tun möchten, was wir ausleben möchten, welche Fantasien oder andere Sachen. Und hier schreibt Gott, weil sie Gott nicht ehrten. Hier schreibt Paulus, weil sie Gott nicht ehrten, weil sie Gott nicht den Rang in ihrem Leben gegeben haben. Darum hat sie Gott in die Begierden ihrer Herzen hingegeben. Und das griechische Wort, das dafür steht, für dieses hingegeben in den Begierden ihrer Herzen, das wird gebraucht, um Gefangene abzutransportieren, übersetzt. Also das griechische Wort dafür wird benutzt, um Gefangene abzutransportieren. Sicherheitsverwahrung. Und ein Gefangener kommt nicht raus, der hat Fesseln an Händen, an Füßen, Ketten mit und kommt in den Wagen und wird von A nach B transportiert, von einem Gefängnis zum anderen. Dieses Wort wird hier benutzt aus Vers 24, um Menschen abzutransportieren, um Menschen in ihre eigenen Begierden zu überlassen. Und das ist die ganz große Tragödie. Denn der Mensch will zuerst sündigen, das ist die Vorgeschichte. Er möchte sündigen. Dann kommt's nach der Vorgeschichte zum Vollzug. Gott überlässt den Menschen den Begierden ihrer Herzen. Das ist der Vollzug. Und dann kommt die dritte Geschichte, ist die Verstrickung. Zuerst wollten die Menschen sündigen und dann müssen sie sündigen. Es gibt da kein Zurück mehr. Der Mensch kann nicht mehr frei bestimmen. Er muss dann sündigen. Er ist in die Sünde übergeben worden. John MacArthur, das ist ein bekannter Prediger aus Kalifornien, sagt, wenn der Mensch sich vom Erfinder der Natur abwendet, dann wendet er sich auch zwangsläufig von deren Ordnung ab. Also wenn der Mensch sich vom Erfinder der Natur und von allem anderen abwendet, dann wendet er sich zwangsläufig von aller anderen Ordnung ab. Und alles wird auf den Kopf gestellt. Es wird das Verkehrte gemacht. Es werden die verkehrten Dinge getan. Und dann geht's hier weiter ab Vers 26. Hier steht dann geschrieben von Homosexualität. Also das, was eigentlich von Gott gemacht wird, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen, heiraten und die Sexualität genießen können, wird auf den Kopf gestellt. Und Männer sind in Begierden zu anderen Männern entbrannt. Und Frauen sind in Begierde zu anderen Frauen entbrannt. Aber das ist nicht deswegen, weil sie die Homosexualität wollten, sondern weil sie da hineingeworfen wurden, weil sie Gott nicht angebetet haben, sondern das Geschöpf angebetet haben. Weil sie nicht den Schöpfer anbeten, sondern die Natur oder die Dinge oder andere Dinge außer dem Schöpfer. Da werden sie hineingeworfen. Es gibt Studien dazu, dass Homosexualität nicht genetisch bedingt ist. Die kommen natürlich nicht an die Öffentlichkeit. Und hier steht dann geschrieben in weiterer Folge, dass ihre Leiber an ihnen selbst, an sich selbst geschändet werden durch die Homosexualität. Das ist eine traurige Wahrheit. Homosexualität ist eine Sünde wie jede andere. Es ist keine Krankheit. Definitiv nicht. Da stimme ich 100% überein mit unserem Gesundheitsminister Spahn oder sonst jemanden. Homosexualität ist keine Krankheit, es ist Sünde. Es ist Sünde wie Ehebruch und es ist Sünde wie Götzendienst und andere Sünden. Aber es ist eben Sünde. Es ist nicht natürlich. Und es ist die einzige Sünde, von der hier beschrieben ist, dass sie körperliche Konsequenzen hat für den Sünder. Für denjenigen, der es ausübt. Es gibt laut Bundesamt für Zentralstatistik 88.000 Menschen in Deutschland, die am HIV-Virus infiziert sind, also die AIDS haben. 88.000 Menschen. Und knapp 2/3 davon sind Männer, die in homosexuellen Beziehungen leben. Das ist sehr, sehr hoch, anteilsmäßig. Ja? Sind 57.000 in etwa. Männer, die in homosexuellen Beziehungen haben in Deutschland die Krankheit AIDS. 88.000 ist sehr wenig. Also man hat das wirklich eingrenzen können, muss man sich vorstellen. 88.000. Davon sind infiziert und mehr oder knapp 2/3 sind Männer, die in diesen homosexuellen Beziehungen leben. Und daran wird auch deutlich, dass, was das Schriftwort hier sagt, dass ihre Leiber durch sich selbst geschändet werden. Das heißt, dass Gott in dieser Sünde auch eben das dazu gegeben hat, dass der Körper der Männer und dieser Frauen an dieser Sünde krank wird. Der Körper ist uns von Gott geschenkt. Es verherrlicht ihn. Und die Sünde entehrt ihn, den Körper. Das trifft jetzt nicht nur auf die Homosexualität zu, sondern auf alle sexuellen Sünden. Auch Ehebruch und was es noch alles dazu gibt. Denn die Sexualität hat Gott dem Menschen geschenkt. Es ist ein Feuer zwischen Mann und Frau und es muss in den Schutzraum der Ehe gegeben werden. So ist es von Gott angedacht. Unsere Zeit, aber nicht nur die unsere, das war auch vor 2000 Jahren bei den Römern so oder vor 2500 Jahren bei den Griechen, der Mensch bricht davon aus. Der will das nicht. Ja, er will ja sein eigener Gott sein, er will ja selbst bestimmen, er will machen, was er sich vornimmt. Und die Konsequenzen hat er dann allerdings auch zu tragen. Für uns wird immer wieder auch gesagt, wir Christen sind intolerant, wenn wir so etwas behaupten. Dabei ist die Bibel wahrscheinlich das toleranteste Buch, das es gibt, in der Form, dass man Römer 3, Vers 22 lesen kann, Romans Chapter 3, Vers 22 and 23. Die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben Jesu Christi zu allen und für alle, die glauben, denn es gibt keinen Unterschied, denn sie alle haben gesündigt und ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Die Bibel macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen arm und reich, gebildet und ungebildet, weiß, schwarz, rot oder eine andere Hautfarbe. Alle sind schuld vor Gott. Alle haben das verpasst. Und nur durch Jesus kommen wir wieder zurück zu der Herrlichkeit, die von Anfang an angedacht war. Das heißt, unsere Pflicht ist es, zu Jesus zu finden. Unsere Pflicht ist es, mit ihm zu gehen. Denn er steht vor Gott dem Vater für uns ein, für unsere Sünden. Und wenn wir zu kämpfen haben, und jeder von uns hat zu kämpfen, mit irgendeiner Sünde, ob das homosexuelle Anfechtungen sind, sexuelle Anfechtungen an anderer Natur oder andere Sünden, ganz egal, wir alle sind schuld, aber wir haben einen, von dem hat Joachim vorhin beim Herrn mal schon berichtet, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir uns hinter ihn reinstellen, trifft uns das Gericht nicht. Wenn wir uns hinter Jesus stellen, werden wir gesund. Es gibt viele, viele Geschichten von Männern, die in homosexuellen Beziehungen gelebt haben, die sich bekehrt haben zu Jesus und gesund geworden sind und verheiratet sind und Kinder haben. Und von jeder anderen Sünde kann der Mensch umkehren durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Jesu Christi. Gott hilft dem Sünder, der reumütig ist, der bereut, der in sich geht. Und deswegen möchte ich abschließen mit einer Stelle aus dem Psalmen, Psalm 34, ein Psalm von David. Hier schreibt er im Vers 5, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Dann weiter, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Vor Gott ist es kein Wunder. Da brauchst du dich nicht zu schämen für deine Sünde. Für ihn ist alles offenbar und alles klar. Das, was er sucht, ist dein Herz. Dein reumütiges Herz. Das, was du bereust, das, was du sagst, vor Gott, das ist nicht in Ordnung, was da in mir los ist, bitte hilf mir. Und Gott hilft. Gott hilft hinweg, Gott hilft drüber. Er gibt dir deinen Geist, um zu überwinden, um den Kampf mit echten Waffen angehen zu können und den geistlichen Kampf mit echten Waffen kämpfen zu können. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Die einzige Sache ist, dass unser Herz uns Schwierigkeiten macht, dass wir große Schwierigkeiten haben, Gott anzubeten, vor ihm auf die Knie zu gehen, vor ihm demütig zu sein und wirklich zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht. Auch ich, wenn ich es mir denke, ich könnte es, ich schaffe es, ich kriege es hin. Nein, es geht nicht. Gott, die geistliche Welt um mich herum ist zu stark, ist zu mächtig, mein Herz ist zu schlecht. Das alles einzusehen, die Wahrheit anzuerkennen, ich brauche Gott jeden Tag. Ich muss mich hinknien vor ihm, jeden Tag, um Kraft zu bitten, um Hilfe zu bitten, dann ist alles möglich. Und dazu gehört eben diese Demut einzusehen, dass wir Gott brauchen, dass du Gott brauchst, um weiterzukommen in deinem Leben. Amen.